Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert, guten Abend. Wir schauen heute zunächst nach San Sebastian, das in diesem Jahr schon fast als kleines Cannes bezeichnet werden kann. So viel filmische Prominenz ist hier in diesem Jahr vertreten. Über die Filme von Woody Allen und anderen namhaften Regisseuren haben wir mit Ihnen, Rüdiger Suchsland, in dieser Woche schon gesprochen. Sie sagten, es sei eine gute Edition in diesem Jahr, aber eigentlich ist San Sebastian ja auch besonders bekannt für seine spanischen und lateinamerikanischen Filme. Und San Sebastian liegt im Baskenland, was natürlich auch einen Einfluss auf die Auswahl der Filme hat. Welchen eigentlich genau?
Ja, das schließt sich ja auch nicht aus. Die gute Edition, die kann ja eben auch die lateinamerikanischen und die spanischen, auch baskischen Filme beinhalten. Und tatsächlich gibt's im Wettbewerb eigentlich immer jedes Jahr mindestens eine Produktion aus dem Baskenland, um auch so ein bisschen den Stolz dieses regionalen Staates, relativ autonomen Region, ein bisschen nach außen zu tragen. Wir haben auf der einen Seite hier eine ganz interessante Kombination, nämlich einen argentinischen Regisseur, Pablo Agüero, der in Paris lebt die meiste Zeit seines Lebens, und der hat im Baskenland gedreht. Und das ist für mich auch einer der besten Filme des Wettbewerbs jetzt nach 10 Tagen. Der heißt Aquelarre. Der ist ein Historienfilm, spielt im 17. Jahrhundert und erzählt die Geschichte einer Hexenverfolgung. Also die Inquisition sucht die Dörfer heim und verhaftet vor allem die schönen Töchter, weil die als besonders gefährdet vom Teufel gelten, und verhört sie streng, das heißt, sie werden gefoltert. Und wir haben hier im historischen Gewand eine ganz moderne Geschichte, nämlich dass wir eine Gruppe von Mädchen aus einem Dorf haben, die versuchen, diesem Großinquisitor ein Schnippchen zu schlagen, im Grunde wie Scheherazade in 1001 Nacht, versuchen sie, den Zeitpunkt ihrer Verurteilung möglichst herauszuzögern, weil dann die Männer zurückkommen von See. Das sind alles Fischerdörfer und die sind weg, deswegen traut sich die Inquisition da überhaupt rein. Und in dem Moment, wenn die wiederkommen, dann ist klar, sie werden befreit und ihnen kann nichts mehr passieren. Deswegen ist ein Spiel gegen die Zeit und gleichzeitig ein sehr moderner Stoff, in dem es nämlich eigentlich darum geht, wie Frauen, man kann sagen, durch den Blick zu Objekten gemacht werden, den Blick der Männer, wie Frauen, junge Frauen, Mädchen sexualisiert werden und wie umgekehrt auch ihr Blick zum Thema gemacht wird. Also es ist eine Studie über das Sehen und das Nichtsehen, denn sie dürfen nicht zurückgucken, ihnen werden die Augen verbunden, weil da angeblich der Teufel drin steckt. Das sind so einige Komponenten dieses Films, Aquelarre von Pablo Agüero, und nach meiner Ansicht müsste er, es ist ein sehr gut gemachter Film mit einer tollen Musik, mit sehr, sehr guten Hauptdarstellern, müsste der irgendeinen Preis heute Abend bekommen. Wir haben dann einen Film aus Argentinien, Nosotros Nunca Moriremos, das ist ein Debüt, wo es darum geht, dass eine Mutter und ihr Sohn den Tod des Bruders in irgendeiner Weise verarbeiten müssen und auch überhaupt aufklären müssen. Er hat sich offenbar umgebracht, keiner weiß genau warum. Die gehen deswegen in ein Provinzdorf, das ist eine sehr sensible, kleine, feine Studie, auch ein sehr, sehr guter Film. Und weil Sie nach dem Baskenland gefragt haben, es gibt hier auch eine Fernsehserie, die im Wettbewerb läuft, die in Spanien viel diskutiert wird, richtig für Aufsehen sorgt. Das ist die Serie Patria. In 8 Teilen wird hier die Geschichte zweier Familien erzählt, die durch den baskischen Konflikt und durch die ETA, den Terror der ETA, der in Sicht mancher ein Befreiungskampf war, gespalten werden. Und sie sind erst befreundet und dann stehen die Familien auf verschiedenen Seiten.
Heute Abend werden ja die Preise vergeben, die Goldene Muschel und andere. Können Sie ein bisschen sagen, welche Filme Sie als Anwärter für diese Preise schon betrachten?
Ja, das ist immer Spekulation, was so eine Jury machen wird, aber man muss mal schauen. Also der italienische Regisseur Luca Guadagnino ist der Juryvorsitzende. Es gibt eben, wie gesagt, es ist eine internationale Jury. Was die dann an den Filmen finden, ich habe Aquelarre schon erwähnt, diesen baskisch-argentinischen Film. Ich glaube, dass die asiatischen Filme in diesem Jahr ziemlich stark waren. Wir haben einen chinesischen Film, der zweite Film eines Regisseurs, gesehen, der Wu Hai heißt und der eine Geschichte erzählt aus einer Stadt in der Peripherie Chinas, in der inneren Mongolei, also ziemlich weit im Westen. Und es ist im Grunde der unaufhaltsame Abstieg eines ehrlichen und anständigen Mannes, der es nicht schafft, in diesem Raubtierkapitalismus des modernen China zu überleben und gleichzeitig anständig zu sein. Er leiht Leuten Geld, das kriegt er nicht wieder, deswegen hat er selber Schulden, kommt in so eine Schuldenspirale rein und endet letztendlich damit, dass er selber kriminell wird. Das heißt, man kann nicht anständig sein im modernen China, das behauptet zumindest dieser Film implizit, Wu Hai, der müsste was gewinnen. Und dann die sehr sehr bekannte Regisseurin Naomi Kawase aus Japan. Die hat einen Film gemacht, True Mothers, der von Müttern erzählt. Das ist eine Romanverfilmung von einem adoptierten Kind. Und deswegen gibt es eine natürliche Mutter und eine Adoptivmutter. Und die beiden müssen sich arrangieren. Das ist schwer, aber es gelingt dann am Ende dieses Films. Und der ganze Film lebt von den Stärken von Naomi Kawase, die sehr fragmentarische Bilder macht, deren Bilder und Erzählweise flanierend ist. Und der es gelingt, immer wieder in diese, ja, wenn man so will, plottige Geschichte, wo Menschen miteinander reden und eine Handlung sich vollzieht, dann auch so poetische Passagen einzubauen, in denen wir einfach zum Beispiel dem Wind zusehen, der durch die Bäume streift. Und das ist sehr schön. Das gibt Raum zum Nachdenken. Das ist sehr kunstvoll gemacht. Und es ist gewissermaßen eine Form, eine Tiefe und eine Seele und eine Poesie in diesen Stoff hineinzutragen. Also das ist auch ein sehr guter Film, True Mothers von Naomi Kawase.
Apropos Wind, wir hören so im Hintergrund immer so ein bisschen Rauschen und möchten uns vorstellen, das ist jetzt das Meer von San Sebastian oder ist es doch eine Autostraße?
Das ist das Meer und eine Autostraße, weil es nämlich hier ein Studio, in dem ich sitze, gibt, wo trotzdem immer ein bisschen das Fenster auf ist, was, glaube ich, auch mit der Belüftung zu tun hat, die hier nicht gut funktioniert. Aber das ist natürlich ein Festival, wenn man so will, wie die Berlinale, ein Publikumsfestival, das in einer Großstadt stattfindet. San Sebastian hat über 200.000 Einwohner und die Kinos sind mitten in der Stadt. Hier gehen auch ganz normale Menschen ins Kino und man bekommt, wenn man hier ist, 10 Tage immer auch eine ganze Menge mit von dem Leben der Menschen vor Ort. Das ist auch ganz gut so. Das bindet die Filme zurück und wir haben nun auch hier eine Menge Filme gesehen, die sehr viel mit der Gegenwart und mit dem normalen Leben zu tun haben.
Der Wettbewerb um die Goldene Muschel geht heute Abend zu Ende. Vor der Preisverleihung letzte Einschätzungen von Rüdiger Suchsland waren das. Zukunft in der Vergangenheit ist zum Beispiel beim Coaching oder in therapeutischen Sitzungen ein interessantes Tool, um im Jargon zu bleiben, also eine Technik, um mit schwierigen Entscheidungen umzugehen. Der Klient soll sich vorstellen, dass er in der Zukunft, die ja bekanntlich normalerweise ungewiss ist, eine bestimmte Entscheidung schon getroffen haben wird und nun die Auswirkungen erleben kann. Etwas Ähnliches hat sich offenbar Julia Wissert vorgenommen. Ihr Stück trägt den etwas sperrig klingenden Titel 2170, was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Julia Wissert ist 36 Jahre alt. Sie ist die erste schwarze Intendantin einer deutschen Bühne und hat schon einige Diskussionen in der Theaterwelt ausgelöst. Unter anderem, weil sie die Antirassismus-Klausel mitentwickelt hat, einen Passus in den Arbeitsverträgen, den manche Bühnen übernommen haben, andere jedoch ablehnen. In Dortmund fängt sie unter schwierigen Bedingungen an, nämlich in der Unsicherheit der Pandemie. Die gestrige Uraufführung von 5 neuen Texten an verschiedenen Spielorten hat Stefan Keim erlebt.
Eine Licht- und Lasershow begrüßt das Publikum auf der Bühne des Dortmunder Schauspielhauses. Der eiserne Vorhang ist geschlossen, dann hebt er sich und gibt den Blick auf den Saal frei. Zwischen den Stuhlreihen bewegen sich eine Stadtplanerin und ein Stadtplaner. Aus dem Rang spricht der Vogel Phönix.
Ich lebe in der Gleichzeitigkeit aller Zeiten. Ich lebe in der Zukunft. Während Sie noch in der Vergangenheit hängen, dabei kommt Ihre Zeit längst aus der Zukunft.
Die Szene der Phönix, geschrieben von der 1993 geborenen Luna Ali, ist die Klammer der Aufführung. Mit dem immer wieder aus der Asche neu entstehenden Fabelwesen reist das Publikum durch Dortmund, über die, wie der Vogel sich ausdrückt, Triumphbögen am Hauptbahnhof in die migrantisch geprägte Nordstadt zum sogenannten Horrorhochhaus. 102 Wohnungen gab es in dem Betonklotz, die Besitzer ließen es verfallen, schließlich wurden Strom und Wasser abgedreht. Seit 18 Jahren steht es leer, wenn nicht gerade Drogenpartys stattfanden, durch die das Haus seinen Spitznamen bekam. Die Stadt hat es gekauft, im nächsten Jahr soll es abgerissen werden. Die im Ruhrgebiet lebende Schriftstellerin Karosch Taha erinnert an die Bewohnerinnen und Bewohner, erzählt die Geschichte des Hauses und blickt in die Zukunft.
Die letzten 9 Etagen werden abgetragen, Reihe für Reihe. Ha, wie beim Stricken. Etage für Etage. Keine Sprengung, keine Zerlegung. Stufenweise Rückbau. Langsam.
Bilder entstehen in den Köpfen, während Taschenlampen über die Fassade des realen Hochhauses tanzen, das an die Szenarien apokalyptischer Zombiefilme erinnert. In den besten Momenten von Julia Wissarts Inszenierung überlagern sich die Wahrnehmungsebenen. Text und Bild, Fantasie und Realität reiben sich aneinander. 2170. Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden, ist ein poetisches Projekt, dessen politische Dimension vage bleibt und sich nur manchmal erschließt. Am ehesten gelingt das, wenn der Dramatiker Akin Eşipal auf der großen Treppe gegenüber dem Hauptbahnhof zwischen Fußballmuseum und dem Neubau der Bibliothek eine Republik der Dichterinnen und Dichter ausruft.
Wir warten auf unseren Mond, unsere Fabelwesen, den Phönix, den Timon. Unsere Sonne!
Der Schauspieler Adi Rustemovic bewegt sich zwischen Lautsprechern, aus denen körperlose Stimmen tönen. Die Alten werden sie im Text genannt. Sie rufen die neue Republik aus, in der niemandem etwas diktiert wird, sondern eine Freiheit des Denkens und Erzählens herrscht. Ein, so formulieren es die Alten, Vorstellen, es sei alles da. In Eşipal's Text steckt die Aufforderung, Zukunft völlig neu zu denken und sich nicht von Bedenken und Ängsten bremsen zu lassen, die Forderung nach einer Freiheit, die alles zulässt und die natürlich auch gefährlich werden könnte. Assoziationen ermöglichen, Freiräume aufreißen. Das ist das Ziel dieser Stadtraum-Performance. Erst sollte sie im Theatersaal stattfinden, doch die von der Pandemie ausgelöste Verlegung an die frische Luft führte nicht zu einem flauen Kompromiss. Im Gegenteil, die meisten Texte könnten auf der Bühne eine zähe Angelegenheit werden, weil in ihnen viel poetische Reflexion, aber wenig szenische Fantasie steckt. In der direkten Konfrontation mit den Orten, auf die sie sich beziehen, bekommen sie Sinnlichkeit und Vielschichtigkeit. Das neue Dortmunder Ensemble präsentiert sich höchst engagiert, sehr unterschiedliche künstlerische Temperamente werden sichtbar. Julia Wissart benutzt zwar andere ästhetische Mittel als ihr Vorgänger Kai Voges, doch in ihrem selbstbewussten Willen, das Theater neu zu denken und die Stadtgesellschaft zu spiegeln und herauszufordern, scheint sie Voges Erbe weiterzuführen. 2170 ist ein erstes Statement und ein starker Start.
Stefan Keim berichtete aus Dortmund. Weiblichkeit und Männlichkeit im Werk von Max Beckmann versucht eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle näher in den Fokus zu rücken. Rund 140 Gemälde, Plastiken und Arbeiten auf Papier, Porträts, Doppelbildnisse mit den Ehefrauen, Förderer und Mäzeninnen Beckmanns werden ausgestellt. Die Ausstellung fragt nach Geschlechterrollen, der Zartheit, aber auch der Schlagkraft der Helden und Heldinnen. Von sich selbst zeichnete Beckmann gern das Bild eines mannhaft entschlossenen Weltendeuters, das bis heute die Wahrnehmung seiner Werke dominiere. So liest man in der Ankündigung. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Sein kernig elegantes Selbstbildnis im Smoking von 1927, das so oft gezeigt wird, wenn man sich Beckmann als Mann vorstellen soll, es kann diesmal leider nicht dabei sein. Es blieb in den Corona-Wirren hängen, durch die die Hamburger Ausstellung um ein paar Monate verschoben werden musste. Und jetzt konnte es nicht mehr die Reise aus dem Busch-Reisiger-Museum in den USA antreten. An seiner Stelle klebt jetzt nur eine kleine Reproduktion an der Ausstellungswand. Aber durch die Berühmtheit des Bildes weiß man auch so sofort, was gemeint ist. Der Künstler en face im Halbschatten, das Gesicht mit einem Anflug von spöttischer Aufmerksamkeit, der tiefschwarze Smoking, verleiht seiner Statur die Unheimlichkeit einer Erscheinung. Die rechte Hand in die Hüfte gestemmt, die linke, die eine Zigarette hält, demonstrieren definierte Männlichkeit, ungetrübt von Genderdebatten und familiärer Arbeitsteilung.
Er ist eigentlich ein Künstler, der aus dem 19. Jahrhundert kommt. Mit einem sehr klaren und traditionellen Verständnis von Mann und Frau und deren Aufgaben.
Bestätigt auch Kunsthallenkuratorin Karin Schick, die Urheberin dieses groß aufgezogenen Bilder-Essays über das Männliche und Weibliche in Beckmanns Werk. Sie hat sich, wenn man seine Selbstbildnisse Revue passieren lässt, genau den richtigen dafür ausgesucht. Denn gerade das virile Klischee, das gern von Beckmann als Künstlertyp kolportiert wird, zeigt schon beim schnellen Blick auffallende Risse.
Sein tragendes Umfeld ist weiblich, aber er stellt Frauen nicht auf eine bestimmte Art dar und Männer auf eine andere gewisse Weise, sondern stellt Frauen manchmal zurückgenommen, zart, fragil und schmal, aber auch selbstbewusst und breit und entschieden und kraftvoll dar. Und dasselbe tut er bei Männern.
Als Figurenmaler hantiert Beckmann in seiner Malerei unablässig mit Geschlechterrollen und nimmt bewusst oder unbewusst die Zeitströmungen auf, wie die Psychoanalyse oder den Kult der Androgynität in den 20er Jahren, die verfestigte Bilder vom Männlichen und Weiblichen verschwimmen lassen. Seinen Künstlerfreund Stefan Lackner oder den Regisseur Ludwig Berger porträtiert Beckmann unter Hinzufügung des traditionell weiblichen Attributs der Blumen, die eine bewusst eingesetzte, aber vorsichtige Entgrenzung der Sphären andeuten.
Wenn er die Frage von weiblichen und männlichen Anteilen überträgt ins Mythologische, dann entstehen eben Figurenbilder, die von Macht und Ohnmacht handeln, die von Lust und Leid handeln und von diesen Beziehungsgeflechten handeln. Und manchmal sind die Frauen die Täter und die Männer die Opfer und manchmal andersrum. Es ist nicht eindeutig bei ihm.
Krieg, Nationalsozialismus und Exil führen zu einer Vermischung der Geschlechter unter dem Regime von Gewalt und Umwälzung aller Verhältnisse. Beckmann sieht darin aber keinesfalls eine Rückkehr zu jenem Urzustand, von dem er, unter dem Eindruck seiner idealistischen Lektüren, annahm, dass die ersten Wesen das Weibliche und Männliche noch ganz in sich vereint hätten. Die Meernymphe Kalypso nähert sich dem Krieger Odysseus in Beckmanns berühmtem Gemälde von 1943 zwar körperlich, doch im Kopf ist Odysseus schon ganz woanders als sie, und sie ahnt das auch. In der Messingstadt ein Jahr später liegt ein nacktes Paar im Bett nebeneinander, als ob nicht einmal mehr der Beischlaf direkt stattfinden könnte. Hier findet Beckmann Bildformen für einen Wandel, der weit über sein persönliches Bild von Geschlechterrollen, aber auch über sein Werk hinausreicht und die sich gerade deswegen aus ihrer Zeit herauslösen lassen für eine heutige Diskussion von Geschlechterbildern, zu denen die Kunsthalle dann auch ihre BesucherInnen mit einer Art Gesprächswerkstatt einlädt, wo sie direkt in der Ausstellung mit WissenschaftlerInnen ihre Eindrücke teilen sollen.
Also es ist keine Ausstellung über die Frage, wie ist die Beziehung zwischen den Geschlechtern. An manchen Stellen ja, aber es ist eigentlich eher eine Frage danach, was weiblich und männlich ist und wie man das beschreiben könnte und ob das in uns allen vorhanden ist.
Carsten Probst über weiblich und männlich, eine Max-Beckmann-Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Marbach war schon immer eine Art Ferienlager mit vielen verbitterten Feindschaften und andererseits fast familiären Beziehungen. Es fehlt bis heute eine professionelle Tonlage. Dies soll ein ehemaliger Mitarbeiter über das Arbeitsklima auf der Schillerhöhe gesagt haben. Jedenfalls zitierte ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Sommer mit diesem Satz. Gestern wurde in Marbach Kai-Uwe Peter zum neuen Präsidenten der Deutschen Schillergesellschaft gewählt. Die Schillergesellschaft ist der Trägerverein des Deutschen Literaturarchivs. Sie bestimmt den Direktor des Literaturarchivs. Sandra Richter ist seit letztem Jahr Direktorin. Sie hat es aus verschiedenen Gründen gerade nicht leicht. Den neuen Präsidenten Kai-Uwe Peter kennt sie von der Zusammenarbeit mit der Stiftung Brandenburger Tor, wo Peter ebenfalls im Vorstand saß. Christian Gampert stellt den neuen Präsidenten vor.
Sparkassendirektor an der Spitze einer bildungsbürgerlichen Vereinigung, das klingt zunächst merkwürdig. Die letzten Präsidenten der Schillergesellschaft waren Literaturwissenschaftler wie Peter André Alt oder Eberhard Lämmert oder kamen aus dem politischen Wissenschaftsmanagement wie Manfred Erhard. Die Wahl eines Bankers signalisiert nun einen Paradigmenwechsel, der veränderten Bedingungen Rechnung trägt. Marbach ist längst nicht mehr der beschauliche Ort zurückgezogenen Studierens, der er etwa bis zum Jahr 2000 war. Unter dem langjährigen Direktor Ulrich Raulf ist Marbach zu einem Wissenschaftstanker geworden, der mit der Aufarbeitung literarischer Nachlässe eine unfassbare philologische Kernerarbeit leistet, mit wissenschaftlichen Austauschprogrammen, vor allem aber mit Ausstellungen und Symposien im Kulturbetrieb ganz vorne mitmischt. Kai-Uwe Peter hat Geschichte und Philosophie studiert, ging dann aber zu Consulting-Firmen und zur Berliner Sparkasse. Interessanter Lebenslauf. Unter den meist ziemlich bejahrten Mitgliedern der Schillergesellschaft, das war gestern zu besichtigen, gehört der 48-jährige Peter zu den wenigen Jungdynamischen. Schon das spiegelt das Dilemma der Schillergesellschaft, die dringend jüngere Leute in ihren Reihen braucht. Andererseits hat man verstanden, dass man an der Spitze einen Manager mit möglichst solider Bildung benötigt. Dass die ziemlich üppigen und gerade wieder aufgestockten Mittel der öffentlichen Hand für Marbach eventuell nicht ausreichen.
Dieses Haus stammt aus einem bürgerschaftlichen Engagement. Dieses Engagement wollen wir wiedererwecken und an diesen Einsatz wollen wir anknüpfen und gemeinsam auch die Privatwirtschaft und private Geldgeber finden, die das Haus so unterstützen, wie es mal begann.
Die Angehörigen der Twitter-Generation sind oft nicht mehr in der Lage, einen längeren Text zu lesen. Dennoch betont Kai-Uwe Peter die Bedeutung von Literatur auch für die junge Generation. Das ist ehrenwert, aber es bedürfte an Schulen und Unis dann vielleicht anderer Anstrengungen als nur die Anschaffung immer neuer Computer. Aber auch Marbach setzt unter der neuen Direktorin Sandra Richter auf das Digitale. Einerseits müssen die gesamten Handschriftenbestände des Archivs digitalisiert werden, andererseits will Richter auch digitale Medien sammeln. Man kann darüber streiten, ob ein Literaturarchiv Computerspiele und Netflix-Serien sammeln muss oder ob dafür nicht andere zuständig sind. Marbach platzt jetzt schon aus allen Nähten und muss ein neues Archivgebäude bauen. Wohl auch deshalb wurde Kai-Uwe Peter gewählt, weil seine Erfahrungen in Unternehmensentwicklung und Strategie, wie er sagt, vielleicht hilfreich sein könnten.
Wenn wir auf die jetzigen Aufgaben sehen, die großen Investitionen, den Ausbau, die Infrastrukturfragen, Bau, IT, Betriebsorganisation, dann habe ich die Hoffnung, dass ich mit meiner Erfahrung genau dazu beitragen kann.
Marbach ist aber auch auf anderen Gebieten eine Baustelle. Der Konflikt, der seit diesem Sommer im Literaturarchiv schwelt, ist nach der Kündigung der Verwaltungsleiterin Dagmar Jansson durch die Direktorin bereits gerichtsanhängig. Was die offenbar zahlreichen unzufriedenen Mitarbeiter zu ihrem Aufstand gebracht hat, ist von außen schwer zu beurteilen. Sicher ist nur, dass die Rückkehr der eigentlich für 2 Jahre freigestellten Museumsleiterin Heike Kfrereis für Streit sorgt und dass zahlreiche Archivare sich durch die enorme Arbeitsbelastung bei geringer Mitbestimmung missachtet fühlen, während andere die Meriten einsammeln. Welche Rolle dabei der für das Digitale zuständige Marbacher Vizedirektor Roland Kamzelak spielt, bleibt nebulös. Ebenso wie die dubiose Rolle von Peter André Alt, des bisherigen Präsidenten der Schiller-Gesellschaft, bei der Rückkehr von Kfrereis. Sandra Richter sagt, man befinde sich in einem Prozess der Mediation. Kai-Uwe Peter erklärt, er wolle dabei helfen. Er sagt es sogar ziemlich pathetisch, mit Schiller für die Freiheit. Er meint damit eine Positionierung gegen autoritäre Tendenzen in der Politik, aber offenbar auch ein Engagement für die Andersdenkenden im eigenen Haus.
Christian Gampert war das über den neuen Präsidenten der Deutschen Schiller-Gesellschaft und die allgemeine Lage in Marbach. Seit Juli bedrohen Überschwemmungen im Jemen die Bausubstanz der historischen Altstadt von Sanaa. Sie sind mal mehr, mal weniger stark, aber es ist nicht nur das Wasser von unten, das die Häuser in Gefahr bringt, sondern auch die zum Teil starken Regenfälle. Die berühmten braun-weißen Turmbauten von Sanaa sind aus Lehmziegeln gebaut und teilweise mehrere hundert Jahre alt. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, das jedoch nicht nur durch das Wasser bedroht ist, wie Jürgen Striak weiß.
In der Altstadt von Sanaa baden Kinder im Wasser, sie haben Spaß dabei. Aber die Wassermassen, die sich hier ihren Weg durch die jemenitische Hauptstadt suchen, sind eine Gefahr für einzigartige historische Bauwerke. Die UNESCO zählt Teile der Altstadt zum Weltkulturerbe. Der Greise Ali El-Ward besitzt eines der bedrohten Häuser. Der Regen hat bei etlichen Gebäuden die Dächer zerstört, andere sind einsturzgefährdet. Wir haben versucht, dafür zu sorgen, dass das Wasser abfließt, aber ohne Erfolg. Inzwischen haben wir Angst davor, in unseren Häusern zu schlafen. Die Altstadt von Sanaa ist ein Ort, wie es keinen zweiten auf der Welt gibt. Die pastellbraunen oder rötlich schimmernden Wohntürme sind mit weißen Fensterbögen und Ornamenten verziert. Sie sehen aus wie antike Hochhäuser, manche von ihnen besitzen 8 Stockwerke. Besonders in der Abendsonne leuchten sie wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Mehr als 6000 dieser Häuser soll es in Sanaa geben. Viele von ihnen wurden vor 1000 Jahren aus gestampftem Lehm erbaut. Wenn, so wie jetzt, das Wasser von oben und von unten kommt, sacken sie in sich zusammen wie Sandburgen am Strand, wenn eine Welle sie wegspült. Mehrere Dutzend dieser Häuser sind bereits teilweise oder komplett eingestürzt. Hunderten droht dasselbe Schicksal. Sanaa zerfällt, es schmilzt buchstäblich weg. Viele Dächer wurden bereits bei Luftangriffen zerstört. Die Explosionen der Bomben haben Risse in den Fundamenten der Häuser verursacht. Und jetzt auch noch der Regen, der alles nur noch schlimmer macht, sagt Doha Al-Wasseri von der Organisation für die Erhaltung der historischen Städte des Jemen. Die Hauptstadt Sanaa befindet sich in gut 2000 Metern Höhe in einem Talkessel. Von Juli bis September regnet es fast immer viel. Überschwemmungen sind keine Seltenheit, aber der Regen wird, vermutlich aufgrund des Klimawandels, von Jahr zu Jahr stärker. Seit Juli sollen bei Überschwemmungen landesweit mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen sein. Mohammed Mahdi, ein Berater des jemenitischen Kulturministeriums. Früher hatten wir auch Katastrophen, aber es gab einen Staat, der handelte. Heute hingegen versucht die UNESCO, einen Plan umzusetzen, mit dem die zerstörten Häuser wieder aufgebaut werden könnten. Aber das Geld dafür landet am Ende in den Taschen der Houthi-Milizen. Die sogenannten Houthi-Aufständischen haben vor 6 Jahren die international anerkannte Regierung des Jemen aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben. Seit März 2015 werden die Houthis von einer Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens aus der Luft angegriffen. Kampfjets bombardierten dabei immer wieder auch Häuser in der Altstadt von Sanaa. Der Krieg hat das Land noch weiter ins Elend getrieben. 24 Millionen Menschen, also 80% der Bevölkerung, sind zum Überleben auf Nothilfe angewiesen. Aber die gelangt nur unter großen Schwierigkeiten ins Land. Derzeit geht es vor allem darum, Menschenleben zu retten. Doha Al-Wasseri von der Organisation für die Erhaltung der historischen Städte befürchtet deshalb, dass die Altstadt von Sanaa bald unwiederbringlich verloren ist. Das Geld ist natürlich knapp wegen des Krieges, aber es geht doch um unsere Identität. So wie wir unser Land verteidigen, sollten wir auch unsere Identität verteidigen.
Jürgen Striak über die aufgeweichten und abgerutschten Lehmhäuser im Jemen. Und nun die Kulturnachrichten, heute von Katrin Weller.
Der Filmregisseur Andreas Dresen ist in Stuttgart mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Wie die Theodor-Heuss-Stiftung erklärte, erhält der Regisseur die Auszeichnung für sein künstlerisches Werk, das auf ehrliche und kraftvolle Weise Geschichten aus Ostdeutschland für ein gesamtdeutsches Publikum erzähle. Dresen trage mit Filmen wie Gundermann zum innerdeutschen Verständnis bei. Die Stiftung hat bereits im Januar bekannt gegeben, dass Dresen diesjähriger Preisträger ist. Eine zunächst für April geplante Feierstunde musste wegen der Corona-Pandemie bis jetzt verschoben werden. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg ehrt ein Museum in ihrer Heimatstadt New York die prominente Richterin mit einer Ausstellung. Das teilte die New York Historical Society mit. Gezeigt werden unter anderem Fotos, Videos und Dokumente aus dem Leben der linksliberalen Juristin. Ginsburg wurde 1933 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Vor einer Woche ist sie im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Wir hatten die Ausstellung als Feier des Lebens von Richterin Ginsburg geplant, aber nun wird sie ein Andenken an ihre Errungenschaften und ihr Vermächtnis, sagte Museumsdirektorin Louise Mirror. Die Schau soll ab dem 1. Oktober 2021 zu sehen sein, in New York und dann auch noch in anderen Städten in den USA. Zum Streit um die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am obersten Gericht der USA spricht Kultur heute mit der Philosophin Susan Nyman, morgen ab 17.30 Uhr. Der serbische Filmregisseur Goran Paskaljevic ist Medienberichten zufolge am Freitag im Alter von 73 Jahren in Paris gestorben. Paskaljevic galt als einer der wichtigsten Regisseure und Drehbuchautoren des serbischen Autorenfilms. Unter anderem drehte er die Filme Tango Argentino, Paradise Brooklyn und Das Pulverfass. Für diesen Film erhielt er 1998 den Europäischen Preis der Internationalen Filmkritikervereinigung Fipreski. Die Kritik würdigte an seinen Filmen die einfühlsame Darstellung von Menschen in ihrer Verletzlichkeit, Verzweiflung und Abgründigkeit.
Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten, unter anderem mit einem Bericht vom virtuellen Parteitag der CSU. Hier am Mikrofon war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.